Boah, alleine auf so einem Campingplatz, auf irgendeiner abgelegenen Insel, das kann doch nicht gut sein. Das ist doch wieder so.
Wir sind Nico und Gio und gemeinsam sind wir
Abseits der Karte.
In die Weiten des Ostchinesischen Meer befindet sich eine kleine Insel namens Amami. Und dort nimmt uns heute Nico mit in die weite Welt von Japan mit ihren vielen Inseln. Ich freue mich riesig auf diese Episode, Nico, und auf all das Kopfkino, das du heute definitiv verursachen wirst. Und herzlich willkommen an allen Zuhörenden. Ich freue mich riesig.
Danke, lieber Gio. Ich freue mich auch auf jeden Fall, heute über Japan zu sprechen. Ein Land, was ich sehr gut in Erinnerung behalten habe, aber natürlich speziell, wir sind dabei Abseits der Karte, natürlich auf ein Reisegebiet oder eine Area in Japan, wo wahrscheinlich nicht jeder Tourist hingeht.
Und hättest du mir nicht verraten, wo diese Insel liegt, hätte ich sie nicht direkt gefunden tatsächlich, weil es eben nicht dieser Standard-Trip nach Japan ist. Ne? Viele sagen, geh nach Kyoto, ja. Tokio, Osaka und so weiter. Und das wäre so mein Standard-Reiseziel vielleicht gewesen nach Japan, weil man klappert so diese Basic-Reiseziele ab. Aber du hast gesagt, nein, ich mache jetzt komplett was ganz anderes und das vor diesem Format Abseits der Karte. Mega schön.
Ja, naja, das Ding ist halt bei Japan, ich hatte Japan irgendwann als Reiseziel wirklich für mich, wo ich gesagt habe, da will ich hin, also wo man das gespürt hat. Und dann ist natürlich die Frage, wie teilst du das auf? Also was machst du, wenn du das erste Mal Japan besuchst? Das Ding, ich wollte zuerst sehr ehrgeizig natürlich, wie ich bin, gefühlt alle Inseln sehen. Also nicht alle, meine ich. Ich glaube, weiß gar nicht, wie viel Japan hat, aber es sind unzählige gefühlt. Es gibt ja so 4 Hauptinseln und dann unten drunter gibt es noch diese subtropischen Inseln. Da zählt zum Beispiel sehr bekanntes Okinawa dazu. Und diese 5 wollte ich in 2,5 Wochen abklappern. Und ja, das habe ich natürlich irgendwann gemerkt, dass das vielleicht ein bisschen zu sportlich vom Programm ist und habe mich dann entschieden halt eine also ich habe erstmal gesagt, nee, Honshu, die größte Insel, die lässt du erstmal aus überwiegend, abgesehen von Tokio. Du konzentrierst dich jetzt erstmal auf eine subtropische Insel und auf Hokkaido und Kyushu.
Mhm, schau. Gleichzeitig habe ich die Karte selbstverständlich auch offen, damit man sich das alles so ein bisschen vorstellt, weil es ist sehr gut vernetzt, sowohl mit, ne, also Südkorea ist in der Nähe, sage ich mal, Taiwan, China und ja, und viele andere Orte. Und das ist so irgendwie so sein eigenes Ökosystem, ne, Nico? Und es ist so ein Gebiet, da bin ich gar nicht so weit selber gereist, sag ich mal. Das weiteste in diese Richtung war, wenn man das so sieht, ich überlege gerade, das war dann Singapur vielleicht. Oder Kambodscha, so, wenn man das so betrachtet auf der Karte. Du bist doch ein bisschen weitergekommen, so gesehen. Und jetzt erstmal die Frage, damit ich diesen Trip überhaupt einordnen kann.
Ja.
Du bist jetzt nach Japan gereist, hast schon ein bisschen gesagt, was du machst. Wie lange hast du dir Zeit genommen zur Einordnung? Machen wir ja zu jeder Episode so schön.
Ja, also zur Einordnung zeitlich. Ich habe in Japan, glaube ich, war ich insgesamt 2,5 Wochen. Auf Amami war ich aber tatsächlich, weil es ja auch nicht nur eine große Insel ist, also ich glaube 50 bis 60 Kilometer lang, war ich tatsächlich nur 2 bis 3 Tage.
Mhm, okay. Eine kurze Zeit in Amami und 2,5 Wochen, hast du gesagt, insgesamt in Japan unterwegs.
Ja.
Okay, wahrscheinlich würdest du sagen, es ist definitiv mehr Zeit nötig, um Japan so in aller Ruhe wahrscheinlich zu besuchen, oder?
Ich glaube, um Japan zu besuchen, ganz Japan, wirklich viele andere auch unentdeckte Inseln, braucht man wahrscheinlich 3 Monate. Also das ist in 2,5 Wochen, dass du da kriegst du nur eine Kurzfassung, würde ich mal behaupten.
Und es war im Rahmen deiner Weltreise?
Nee, das war vor meiner Weltreise, also war im Jahr 2024.
Aha, okay.
Genau.
2,5 Wochen. Okay, dann beamen wir uns jetzt hin nach Amami. Wenn man die Bilder anschaut, Nico, dann bekomme ich gleich ein Paradies vor Augen vorgestellt. Wunderschön. dort könnten prähistorische Filme abgespielt haben, so à la Jurassic Park, muss ich sagen. Also wirklich traumhaft aus. An dieser Stelle, öffnet mal alle euren Browser und recherchiert kurz nach Amami und schaut euch die Bilder gleichzeitig an. Es ist einfach nur ein Traum. Was hast du gespürt das erste Mal, als du dort diese Insel angeflogen hast, Nico?
Ja, was habe ich gespürt? Echt eine schwierige, interessante Frage tatsächlich.
Sorry, ich versuche meinen Interviewmodus abzulegen, aber das war einfach so interessant, diese Frage zu stellen.
Ja, tatsächlich. Ich glaube, der erste Eindruck war schon, es ist hier warm und es ist irgendwie komplett das Gegenteil von Japan, wie du es dir tatsächlich vorgestellt hast. Also es war, man hatte einfach überhaupt nicht gefühlt, dass man gerade in Japan ist. Also man dachte irgendwie, man ist auf Hawaii oder man ist vielleicht auf den Polynesien, also auf Tahiti oder irgend sowas. Aber nicht Japan. Das war, glaube ich, mein erster Eindruck, als man aus
dem Flug kam. Man muss auch fairerweise, Nico, sagen, dass Japan ja verschiedene Zeitzonen hat, beziehungsweise ja verschiedene Klimazonen, meine ich, ist der korrekte Begriff, wenn man so sieht, wie sich diese Insel oder die mehreren Inseln ja heranstrecken, ne?
Ja.
Glaube ich, hast du da alles wahrscheinlich, ne? Du kannst dort Skifahren, genauso wahrscheinlich wie tropische Urlaube machen.
Ja, du hast eigentlich tatsächlich recht, man hat das mal irgendwo, ich habe da mal eine Karte gesehen, wenn man Japan, also von der nördlichsten Insel oder vom nördlichsten Inselgebiet bis zum südlichsten Inselgebiet, so von der, also wenn man das rausnehmen würde, quasi von der Karte und zu Europa hinbeamen würde, dann ist die Länge quasi von der nördlichsten Insel, glaube ich, von Skandinavien bis Marokko. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, quasi wie langgestreckt das ist. Und ich glaube, man muss ja gar nicht darüber sprechen, wie unterschiedlich die Klimazonen zwischen Skandinavien bis Marokko sind. Da gibt es, glaube ich, auch ein paar Temperaturunterschiede. Und demzufolge ist das bei Japan tatsächlich auch mit seinen Inseln.
Und ich habe mir einfach mal just for fun diese Information gleich rausgekramt, weil ich glaube, das interessiert auch jeden, ohne dass wir alle einzeln jetzt recherchieren müssen, sondern schadet sicherlich nicht, wenn wir das gemeinsam tun. Ich habe hier nachgelesen, 6 Klimaregionen Japan, also Hokkaido im Norden, dann das japanische Meer, Westküste, zentrales Hochland, dann Pazifikküste, Hauptinsel, danach kommt Seto, Inlandsee, ganzjährig mild zum Beispiel, und dann haben wir die, genau, Okinawa im Süden, und dann erstreckt sich das Ganze laut Rechnung auf 6 verschiedene Klimaregionen, was natürlich schon wow, also einfach wow ist erstmal, das muss man sich vorstellen, das kennen wir so in Deutschland fairerweise nicht.
Das stimmt, ja. Es ist schon ein verrücktes Land mit einer einzigartigen Flora und Fauna, und das kann ich tatsächlich auch noch sagen, dass ich das richtig gut in Erinnerung gehalten habe.
Das heißt, du hast das gespürt, was du uns auch gerade gesagt hast, ne? Und bevor du aber trotzdem nach Amami gekommen bist, müssen wir erstmal wissen, wie bist du nach Amami gekommen? Ist es überhaupt ein Flug, der einfach, sag ich mal, gebucht werden kann? Von woher bist du dahin geflogen? Also die meisten fliegen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, nach Kyoto, Osaka oder eben nach Tokio, wenn sie dann zum Beispiel von Deutschland aus dorthin fliegen. Aber wie war das bei dir?
Ja, ich bin tatsächlich gleich, also ich bin in Tokio gelandet damals von Deutschland aus, habe da eine Nacht geschlafen in so einem Kabinen-Kapselhotel direkt am Flughafen, und dann bin ich tatsächlich am nächsten Morgen mit einem Flieger nach Amami geflogen. Es ist auch natürlich dann schon eine Weile, ich glaube 2 Stunden braucht man schon bis man in Amami ist, und ich werde aber auch nie vergessen, das ist halt wirklich so abseits der Karte, als da mich so ein Couple angesprochen hat. Ja, Entschuldigung, was wollen Sie nach Amami? Und ich so, ich will einfach die tolle Insel erkunden. Die Bilder sind so vielversprechend. Und die meinte so, oh, richtig toll, ich komme ursprünglich aus Amami, ich lebe jetzt mit meinem Freund in Tokio. Und ich bin jetzt mit ihm das erste Mal auf Amami, auf meiner Heimatinsel. Und ich wünsche dir viel Spaß und Freude, und du wirst es, glaube ich, lieben. Und das war schon mal eine gute Voreinstellung. Erstens, dass es wirklich abseits der Karte ist, und auch, dass ich wahrscheinlich die nächsten 2-3 Tage was richtig Tolles erleben werde. Und das habe ich auch tatsächlich.
Wie cool ist das denn, ne? Du triffst da so direkt irgendwie auf Einheimische und vor allem so ein Reiseziel, das die meisten so gar nicht auf dem Schirm haben. Wenn man sich auch vor allem die Menge und Anzahl an Inseln in Japan anschaut, dann ist es durchaus so ein bisschen wie im Lotto spielen, welche Insel nimmt man, sag ich mal, weil es so viele sind. Du hast für Amami entschieden, bist ein paar Stunden hingeflogen von Tokio aus und dann kommst du an, schaust aus dem Flieger, ich weiß nicht, war das so ein kleiner Propellerflieger oder wie bist du da hingeflogen?
Es gibt's auch Propellermaschinen tatsächlich, aber ich glaube damals noch schon mit noch einer richtigen Maschine. Aber ja, es gibt auch von manchen Airlines oder wenn es mal so ein Zwischenflieger ist, dann gibt es auch manchmal so kleinere Maschinen. Aber hinzu war es, glaube ich, noch mit normalen Flieger.
Und dann kamst du auf diese Insel an und erstmal bist du wahrscheinlich erschlagen von dieser Schönheit, diese Weite des Meeres.
Ja, also der Flughafen PC ist jetzt vielleicht nicht in Amami einer der Highlights oder auch die Area drumherum. Das muss ich sagen, ist jetzt vielleicht nicht da, dass man 5 Meter läuft aus dem Flughafen raus und man hat das Gefühl, man ist im Paradies. Der Flughafen ist eher so, die Area so ein bisschen, ich würde sagen, amerikanisch angehaucht. Man hat eine lange Straße, rechte Hand ist der Flughafen, da rundherum gibt es, glaube ich, noch ein paar Geschäfte. Und deswegen, da war jetzt noch nicht so die größte Amami-Stimmung hoch 10 dabei. Ich habe ja tatsächlich dann erstmal ein Auto ausgeliehen, oder das war erstmal mein Ziel, aus dem Flughafen rauszukommen. Ich hatte auch am Anfang überlegt, tatsächlich mir irgendwie mit dem Fahrrad die Insel zu erkunden, habe das aber trotzdem sein gelassen, weil Amami Oshima auch eine recht hügelige Strecke ist. Und ich glaube, es gab auch gar nicht so viele Anbieter und Bus, ja, ich glaube, das hätte man auch vergessen können. Plus Problematik ist ja auch, oft ist in Japan auch viel nichts in Englisch und wenn du dann die Hieroglyphen lesen musst, um welche Uhrzeit von wann bis wann der Bus abfährt und wo, dann gleicht das wahrscheinlich auch ein Lottospiel, genauso wie mit der Suche nach der Insel. Und demzufolge habe ich mich einfach für die sehr bequeme Variante eines Mietautos entschieden. Tatsächlich auch gebucht, glaube ich, über einen eher bekannten Mietwagenanbieter. Bin tatsächlich aber zuerst an einer Tankstelle gekommen und ich werde es nie vergessen, der Tankwart, der da auch gewartet hat und dann so gleich jubelnd mich gesehen hat und gleich wusste auf seinen kleinen Notizblock A6 oder so vielleicht vom Format, da ist Nico Kaubisch. Ich habe auch, glaube ich, gesehen, wie er mich dann abgestrichen hat auf seiner Liste. Es standen, glaube ich, noch 4 oder 5 andere Namen, aber ich war halt der einzige Europäer. Deswegen wusste er auch gleich Richtung Tankstelle, wenn ich da zukomme, dass ich dieser eine Ausländer bin, der das Auto heute abholt. Und ja, dann hat er mir alles sehr gut erklärt. In Japan, also zumindest auf den meisten Inseln, gibt es ja diese lustigen auch Kapselautos, das ist so einen richtigen kleinen Murmeln, hat mal ein guter Freund von mir gesagt, weil die so richtig süß und knuffelig aussehen. Kennt man tatsächlich in Europa eher weniger, dieses Automodell. Und ja, dann hat er mir natürlich nochmal ein bisschen ein paar Sachen oder Einstellungen gezeigt bezüglich Linksfahren. Man fährt ja, ist ja Linksverkehr in Japan, ähnlich wie in Großbritannien oder anderen Ländern. Und das war natürlich schon eine kleine Umstellung, aber man hat das schon relativ schnell irgendwann auch rausbekommen, weil ich habe mir immer die goldene Regel gemacht bei Thema Linksverkehr. Du als Autofahrer musst immer den Mittelstreifen berühren, ansonsten bist du, glaube ich, auf der falschen Seite oder hast irgendein Problem oder irgendwas falsch gemacht. Die Regel geht eigentlich in jedem Land, außer in der Mongolei, da solltet ihr euch bitte nicht an die Regel halten, weil da ist zwar, wie in Deutschland, Rechtsverkehr, aber teilweise sitzen die Autofahrer oder der ist das Lenkrad auf beiden Seiten, also auf links und rechts, liegt daran, weil sie teilweise auch Autos gebraucht aus Japan importieren. Ja, also nur ein kleiner Tipp, falls ihr irgendwann mal in der Mongolei mit einem Auto unterwegs seid alleine, da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein mit diesem Tipp. Ansonsten ist es eigentlich relativ chillig gewesen, Autofahren in Japan. Also zumindest auf Amami.
Ansonsten fährt man da wortwörtlich ganz gut mit dieser Strategie.
Ansonsten wortwörtlich fährt man sonst gut, ja.
Jetzt, wenn man sich so Bilder anschaut, so im Netz, sieht man schöne Straßen entlang der Küste in bergiger Landschaft. Und wenn ich mir das so vorstelle, auf so eine Insel jetzt wie Amami zu fahren, das ist ja wirklich, man kommt ja voll so auf seine Kosten, ne? Wenn man so die Küsten liebt, da fährt man wirklich entlang der Küste. Man spürt das Rauschen, wenn man das Fenster so aufkurbelt. Man hört das Wasser so entlang der Küste so, sag ich mal, schlagen oder plätschern. Und es ist eine wunderschöne Vorstellung. Jetzt kann ich mir vorstellen, Nico, dass vielleicht da gar nicht so viel Verkehr unterwegs war auf dieser Insel. Weiß gar nicht, wie viele Menschen dort leben. Aber so rein mein naives Ich sag mir so, das sind irgendwie wenige Autofahrer auf dieser Insel unterwegs.
Ja, da hast du eigentlich absolut mit deiner Vorstellung gut recht. Also es gibt noch den Hauptort Amami. Ich glaube, die Stadt hat 30.000, 40.000 Einwohner. Um die herum ist es schon ein bisschen fülliger, aber alles, was danach ist, wenn man einmal die Insel quasi mit dem Auto umrunden will, wie du gerade wirklich auch gut beschrieben hast, schon tatsächlich, als ob du schon da gewesen bist, ist man immer fast alleine eher auf den Küsten unterwegs und schlingelt sich so vorbei. Das ist richtig romantisch. Und ich kann mich auch noch erinnern, als ich das erste Mal dann, das hast du ja, glaube ich, auch gerade schon ein bisschen gespoilert, zum ersten Beach gefahren bin, werde das auch nicht vergessen, das Auto abgestellt. Ich habe irgendwie schon dieses Meer, also mit offenem Fenster gefahren, dieses Meeresrauschen gespürt und habe einfach auch mich gefreut, endlich diesen Parkplatz zu erreichen, schnell meine Badesachen auszupacken oder mein Handtuch mitzunehmen. Dann lief man noch so einen kleinen Weg nach unten, der so ein bisschen versteckt war, vielleicht, keine Ahnung, 20, 30 Meter. Und dann war man schon am Strand, der wirklich wie Malediven 2.0 war und das Meer, alles so glasklar. Und ich glaube, es waren höchstens noch ein, zwei, drei andere Personen an diesem Strand. Ansonsten keine Person und man hatte wirklich absolute Ruhe. Und es war so traumhaft, schön da reinzugehen. Also ich habe es echt genossen.
Weißt du, man sieht solche Orte und die sind nicht glücklicherweise überfüllt mit Touristen. Deswegen war auch Nico dort vor Ort. Und dann gibt es wieder andere Orte, die ähnliche Schönheiten vielleicht vorweisen und die sind total überfüllt, ne? Jetzt stellt sich mir auch persönlich die Frage, warum sind solche Orte zum Beispiel gar nicht so krass besucht und andere wiederum, die auch ähnliche Schönheiten eben, wie gesagt, aufzeigen, total, also die einen total überfüllt, die anderen leer, fast schon. Und das ist doch irgendwie ein Phänomen.
Richtig spannende Frage. Ich würde behaupten, man muss halt immer den Kontext sehen. Also Amami, Oshima, ich glaube, wenn man das irgendwo, oder wenn man eine künstliche Intelligenz jetzt fragen würde, sag mir zu Japan die schönsten Inseln oder die Areas, wo ich halt hin sollte, dann ist es halt einfach wahrscheinlich der Algorithmus, der es auch nicht sagt. Also der Algorithmus wird nicht sagen, Amami Oshima ist die Insel, wo du hingehen sollst, sondern das ist, man muss, um manchmal solche Orte, die so abseits der Karte ist, irgendwie auch selber mal sein Köpfchen noch klopper anstrengen und sagen, warte mal, könnte das da vielleicht richtig schön sein? Und so war es auch bei mir. Ich habe einfach bei Google Maps, einer meiner Lieblingsbeschäftigungen ist ja immer ein bisschen rumzuscrollen, natürlich auch den Satelliten anzumachen. Dann hatte ich diese Insel gesehen, auch schon diese Form war so mit diesen Küsten und mit diesen, also wie die Insel geformt war einfach schon krass, fand ich. Und dann, dass da eigentlich gefühlt nur alles grün ist, dachte ich mir so, das kann nur toll sein. Und dann zwei, drei Orte angeklickt und dann dachte ich so, ja, also von diesen subtropischen Inseln ist das, glaube ich, die Insel, wo ich hin möchte. Also kein Okinawa, wo noch so eine riesengroße Stadt im Norden ist und der Rest, keine Ahnung, auch nicht so besonders und alles so westlich angehaucht, sondern ich will eine Insel, die einfach wirklich noch nicht so dicht besiedelt ist, die nicht so viele große Städte drauf hat und dann ist halt die Wahl auf Amami gefallen.
Die dir so ein bisschen diesen Lost-Gefühl auch gibt, so irgendwo im Nirgendwo verlassen, Abenteuer-Spirit, die also keine Sorge haben, dass man nicht mehr wegkommt, weil du weißt, es gibt einen Flughafen, du hast ein Auto, du bist flexibel, aber trotzdem noch dieses Kribbeln so, hier bin ich, sagen wir mal, fast alleine unterwegs. Ich kann mich da ins Wasser bewegen, ich kann da reinspringen. Ich bin einfach alleine und nicht diese überfüllten Orte, die oftmals diese schönen Strände so mit sich bringen, ne?
Ja, allein warst du tatsächlich nicht nur an Stränden auf Amami, sondern auch auf den Übernachtungsmöglichkeiten. Ich bin da natürlich recht sparsam unterwegs gewesen. Wir sind nicht sparsam. Das hat da manchmal gar nichts mit sparsam zu tun, sondern es ist auch immer, finde ich, ein Argument für Flexibilität zu campen, weil man einfach sagen kann, okay, nein, hier bleibe ich jetzt, hier ist es schön oder halt hier eben nicht. Und ich bin dann zum ersten Campingplatz auf Amami gefahren und dann war einfach so ein Schild wie Camping closed und ich so, okay, spannend. Und bin dann tatsächlich zum Museum, da war noch ein Museum nebenan, gegangen, hab da an der Info gefragt, was ist denn mit dem Campingplatz? Nochmal zur chronologischen Einordnung, ich war Mitte Mai auf der Insel. Also ich glaube, in Deutschland müssten da die meisten Campingplätze auch schon geöffnet haben. Aber auf Amami tatsächlich war das nicht der Fall. Und ich habe dann aber halt nett nachgefragt. Ich habe gesagt, hier, ich habe sonst keine Unterkunft. Und dann haben die gesagt, ja, kein Problem. Ich kann dir das aufschließen, die Sanitäreinrichtung. Und dann kannst du auch wirklich da übernachten. Und
ganz entspannt.
Dann hatte man tatsächlich einen Campingplatz direkt am Meer. Man hat auch wirklich immer, das war eigentlich, finde ich, so anstrengend zum Einschlafen, das Peitschen der Wellen gehört, wie das so auf die Klippen so draufgepeitscht ist. Und das ist so laut, dass ich gefühlt manchmal eigentlich gar kein Auge zumachen konnte. Und es war auch ein bisschen gruselig. Man guckt immer so viele Stories über irgendwelche Sachen. Und dann dachte ich mir so, oh, alleine auf so einem Campingplatz, auf irgendeiner abgelegenen Insel, das kann doch nicht gut sein. Das ist doch wieder so ein True-Crime-Story 2.0. Und hat mir schon ein bisschen auf die Hose gemacht. Aber ist nichts passiert. Und ich war auch froh, dass die Nacht dann rum war. Also ich bin auch relativ zeitig aufgestanden, denn ich wollte noch was sehen am nächsten Morgen.
Also wir hätten fast oder beinahe ein True Crime hier erlebt. Nein. Man kann sich natürlich viele Sachen darunter vorstellen. Ne? Vor allem, wenn man alleine da unterwegs ist, so ein Campingplatz alleine aufgeschlossen wird, also für dich aufgeschlossen wird, gefühlt, und du dort deine Zeit verbringst und die ganze Fantasie, die manchmal uns Streiche spielt, ne? Weil wir doch sehr kreative Wesen sind. Und ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, aber wahrscheinlich ging es mir ähnlich. Und das ist ja schon mutig, muss man auch sagen. Traut sich nicht jeder zu, an einem Ort abseits der Karte, irgendwo im Nirgendwo gefühlt, außer Saison fast schon, muss man sagen, und dann dort zu übernachten. Ja, man braucht Mut, definitiv. Aber man wird auch belohnt für diesen Mut, mit diesen fantastischen Weiten. Ein Schmaus für die Augen.
Ja, ein Schmaus für die Augen war es tatsächlich einerseits natürlich dort, wo ich übernachtet habe, vor allem da den Sonnenuntergang zu sehen und, wie ich ja gerade erwähnt hatte, tatsächlich früh aufzustehen. Mit dem Auto bin ich dann, glaube ich, noch ein paar Kilometer weitergefahren und dann bin ich zum Kap Miyakusaki gefahren und da, das ist so eine kleine Halbinsel, eine Landzunge, so 3 Kilometer lang vielleicht nur. Man hat da so einen tollen, gepflasterten Weg, den man so langlaufen kann. Und dann kommt so ein hässlicher Aussichtsturm. Den können sie wirklich vielleicht mal renovieren. Und vielleicht haben sie es auch mittlerweile gemacht. Ist ja schon wieder 2 Jahre her. Und dann hat man aber noch die Möglichkeit, so kleine Pfade zu laufen, so kleine Trails. Und richtig so noch nah an die Klippe dran. Und das Coole ist, ab einem gewissen Grad ist da nur noch so ein japanisches Waldgras. Das ist quasi so ein recht hohes Schilf. Und man ist dann schon mit dem Knie so bedeckt. Und das ist richtig aber toll, weil das so rauscht und dann auch dieses Waldgras so rauscht. Und gleichzeitig diese Klippen, du guckst sie überall nach links und rechts um und alles ist auch verdammt grün und so schön und das ist einfach ein Fest für die Augen und dann auf der rechten Seite hast du dann noch den Moment, dass die Sonne aufgeht und alles so diesen rötlichen Ton aufnimmt. Und dann dieses Waldgras und ich glaube, das war ein richtig schöner Moment, vor allem, weil man auch da allein war. Es war keiner, der diesen Sonnenaufgang sehen wollte. Also, warum auch? Keine Ahnung. Es war so schön.
Ja, unvorstellbar, ne, dass niemand weiteres dort ist, um diesen Sonnenuntergang anzuschauen. Hast du dich da alleine gefühlt oder war das so, ja, ich bin alleine hier, wunderschön, ich nehme das alles für mich auf und mache nicht nur 1000 Bilder, sondern bin auch still und halte inne.
Ja, also allein in dem Moment war ich auf jeden Fall nicht. Manchmal freut man sich auch einfach so, Dinge so zu haben. Also, dass man dankbar ist, dass man gerade genau diesen Moment hat, finde ich. Und das war so ein Moment. Ich war dankbar, dass ich diesen Ort ausgewählt habe, gefunden habe, dass es so eine tolle Aussicht war, die ich irgendwie, glaube ich, mein Leben lang nie vergessen werde. Und das war das, was ich gefühlt habe. Und danach war es einfach wirklich nur noch totale Freude, die man da empfunden hat. Und ich glaube, ich bin auch mega glücklich, die 3 Kilometer wieder zurückgelaufen zu meinem Auto und bin dann zum nächsten Abenteuer gegangen.
Und das ist ein Moment, den ich mir gerade bildlich schön vorstellen kann. Ein Moment der Dankbarkeit. Und da wird der Nico schon gerne mal zwischendurch philosophisch und vielleicht dem Wasser nahe gebaut. Vielleicht.
Das klingt ja jetzt aber auch wieder ein bisschen poetisch. Ah, schön. Ich lieb's. Ja, das Lustige war dann danach, oder nicht das Lustige, dass, also Japaner, wenn ich das schon mal vorwegnehmen kann, ich meine, das ist jetzt hier die erste Folge, die sich um Japan dreht. Ich finde, das ist ein krass freundliches Volk, aber auch ein Volk, was sehr auf Zeiten achtet, also sehr auf Organisation. Also ich glaube, wenn ein Japaner, wenn der einen Plan hat und irgendein anderer Tourist oder so will davon abweichen, der sagt, ah nee, das darauf habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust, können wir was anderes machen, der fällt aus allen Nähten. Also das ist so wie programmiert irgendwie. Und ich hatte dann eine Tour gebucht auf der Insel. Es gibt einen Regenwald in der Mitte. Der ist auch, glaube ich, ein Nationalpark von Japan. Und da gab es nur einen englischsprachigen Guide. Und man darf auch nur mit Guide tatsächlich diesen Regenwald betreten. Und ich hatte den IG gebucht. Und ich weiß noch, wir haben uns dann verabredet auf irgendeinem Parkplatz. Stand ich dann da und ich glaube, der kam dann irgendwie so eine Viertelstunde später. Ich habe dann noch irgendwie eine Cola mir an so einen Automaten geholt. Und dann kam der so, auch mit diesem kleinen Kapselauto, stieg so aus, gefühlt mit Flipflops und sagte so, hey, bist du Nico? Ja, cool. Ja, wir starten gleich. Kann ich nochmal ganz geschillt auf Toilette? Und dann stiefelte der erstmal so ganz gemütlich auf Toilette ab und kam dann wieder und ich dachte so, das ist ja völliger Kontrast zu allem, was zu Japan eigentlich gehört. Und ja, dann sind wir dann halt mit ihm, mit seinem Auto, ich habe meins da gelassen, wir sind mit seinen Richtung Regenwald, das war auch dann nochmal eine Fahrt, also ich glaube pro Strecke so 35 Minuten, bis man da reinkommt oder bis zum Startpunkt der Wanderung und dann war es richtig schön, also es war glaube ich nur eine Stunde die Tour, also wirklich sehr kurzweilig, hätte ich auch gar nicht gedacht. Aber IG, wie er auch da lang gelaufen ist, so immer auf der Suche nach ein Tier, eine Pflanze, was er zeigen kann, ist da vielleicht was, dreht er manchmal so das Blatt um, vielleicht ist da dahinter ein Frosch, also er war richtig so auf Erkundungstour, es war richtig toll, ihn da zu beobachten, wie er da nach was Zeigbaren quasi sucht. Er hatte dann zum Beispiel auch eine Blüte gefunden, die war so schön vom Duft. Also ich habe gesagt, das ist doch bestimmt hier, das benutzt ihr doch für ein Shampoo, oder? Ist hier so wirklich Shampoo, tropische Früchte hätte der Titel sein können. Und er meinte so, nö, das benutzen wir nur für Tee. Und ich so, was? Nur für Tee? Das ist doch viel zu schade. Das kann man doch mehr vermarkten. Aber muss man auch manchmal nicht, ne? Ansonsten richtig tolle kleine Echsen haben wir da gesehen, so versteckt, so kleine grüne Echsen, die an den Baumstämmen so links und rechts vorbeimarschiert sind. Wir hatten die Möglichkeit, ein Baumfarn zu sehen, also wirklich eine Farnart, die wie ein Baum aufgebaut ist. Also 15 bis 20 Meter hoch kann der Baumfarn werden und das ist tatsächlich auch eine richtig schöne Pflanze, die ich auch genossen habe zu sehen. Und dann war ja noch das, ich wusste davon natürlich im Vorfeld, dass es die, es gibt zwei einheimische Arten auf Amami. Das eine ist das Amami-Kaninchen. Da wird oft tatsächlich auch auf der Insel immer hingewiesen, zum Beispiel an Verkehrsschildern, dass man die bitte nachts nicht überfahren soll. Also ähnlich, keine Ahnung. Gibt es ja bei uns auch manchmal irgendwie, Achtung hier, Krötenwanderung zwischen 22 bis 5 Uhr, aufpassen. So ähnlich ist es halt auch bei den Amami-Kaninchen. Und dann gibt es noch eine eher giftigere Tierart, nämlich die Habu-Schlange, die ja Menschen auch töten kann tatsächlich. Und ich habe dann ihn gefragt, mein Guide, ja, wie sieht's denn aus? Wo finde ich denn die? Bestimmt nur so an abgelegenen Orten auf Amami. Und er so einfach eiskalt, trocken, nö, die kannst du überall finden. Die kannst du am Strand finden, die kannst du auf dem Baum finden. Die können also quasi hängend auf dich drauf fallen.
Oder auch
und sonst
hier.
Wo und im Umkreis, ja. Und ich dachte so, oh, danke, IG. Jetzt habe ich ja richtig Bock, hier noch was auf der Insel zu machen. Oh Mann, ja, das war so das, das war so dann mein Ende von dieser Regenwald-Tour.
Diese Regenwaldtour, wenn ich doch mal kurz einhaken kann, ja, damit ich das Ganze mitverfolgen kann auf der Karte, weil das mache ich sehr, sehr gerne. Mhm. Hast du deinen Namen für diesen Regenwald? Weil ich meine, klar, in der Mitte, wenn man sich Amami anschaut, gibt es ein bisschen so ein dunklerer, grüner Farbe. Das gehe ich davon aus, dass es so eher stark, dichter Regenwald. Aber hast du da vielleicht auch einen Namen, Nico, so für mich einfach?
Der heißt, glaube ich, Kinsagobaro oder sowas.
Okay, sehe ich gerade hier. Okay.
Genau, der müsste auch ungefähr genau in der Mitte sein, Kinsagobaro oder so heißt der Regenwald.
Kinsagobaro. Wir lernen neue Wörter definitiv kennen. Und ja, das stelle ich mir erstmal auch ein bisschen beängstigend vor. Generell, wenn man, also mache ich auch sehr gerne, in einem Dschungel, Regenwald oder sonst wo unterwegs sein. Und dann stelle ich mir das jetzt nicht in dem Moment vor, wie da jetzt irgendwie eine riesige Schlange kommt oder ähnliches. Auch wenn oftmals diese Tiere dort leben. Und dann zu Hause nochmal recherchieren, was gab es wirklich dort für Tiere? Und dann so, oh, ja, gut, ich habe sie zum Glück nicht vor Ort gesehen.
Das stimmt tatsächlich. Manche Leute wollen ja tatsächlich sogar sowas sehen. Also ich kann mich noch erinnern, in Venezuela gab es einen, der hat gesagt, oh, ich will unbedingt solche tollen, giftigen Schlangen sehen. Und alle so anderen in der Gruppe so, nein, warum? Bitte keine giftigen Schlangen. Also es gibt auch manchmal das komplette Gegenteil davon. Aber ja, eigentlich, ich glaube, manche Tierarten will man tatsächlich, glaube ich, nicht begegnen. Und ich bin ja auch keiner Habu-Schlange tatsächlich begegnet. Ich war aber tatsächlich schon sehr unsicher nach der Regenwald-Tour. Ich wollte tatsächlich nämlich dann noch zum höchsten Punkt von Amami, den Mount Yuvan, ca. 700 Meter hoch ist der. Und da bin ich so krass vorsichtig hochgelaufen, weil auch teilweise die Strecke manchmal so unübersichtlich war. Also manchmal klein und eng und demzufolge wenig Ausweichmöglichkeiten. Und ich bin da wirklich gefühlt mit einem Stock vor einer abgetasteten Schlange. Wo bist du, Schlange? Schlange, könntest du vielleicht hier hinter unter den Gras oder unter den Stein sein? Also da weiß ich noch, da habe ich gefühlt 5 Stunden hochgebraucht und gefühlt 1 Stunde runter, weil ich dann so dachte, ach naja, hinzu war ja keine Schlange, als ob da jetzt die Schlange sich da einfach auf den Weg gesetzt hat, wo du gerade warst. Also pff.
Also, was witzig ist, bist du dann so ein Mensch, der in so gefährlichen Situationen eher Humor zeigt und eher die Dinge beleuchtet und nochmal, weißt du, so, okay, ich bin nicht hingefallen, ich bin nicht von diesem Berg abgestürzt und dann irgendwie mit Humor die Situation, ja, zu bremsen, ein bisschen angenehmer gestalten, weil man weiß, okay, man ist gerade vielleicht in einer brenzligen Situation und man macht das Beste draus. Zumindest geht es mir so tatsächlich in brenzligen Situationen und mit Humor schafft man doch, die ein oder andere Situation zu meistern. Vielleicht geht es dir ja auch so, ich weiß nicht.
Ja, tatsächlich. Eigentlich bin ich auch der Meinung wie du. Also mit einer Prise Humor in solchen, naja, etwas leicht brenzligen Situationen kann man auch manchmal sich selbst ein bisschen beruhigen. Also ist tatsächlich eigentlich auch auf Japan, aber nicht auf Amami gewesen. Da war es auch so, habe ich dann einfach Lieder gesungen, um die Situation ein bisschen für mich zu beruhigen. Aber dazu später noch eine andere Folge. Aber ja, das ist schon tatsächlich ein gutes, geeignetes Mittel, um mit der Situation auch ein bisschen besser umzugehen. Damit meine ich aber natürlich nicht, dass ich das trotzdem irgendwie ins Lächerliche ziehe. Also mir war von vornherein bewusst, die Schlange kann es natürlich wirklich geben. Ich kann auch von der gebissen werden. Aber ja, mit irgendwelchen kleinen Hilfsmitteln kann man das zumindest angenehmer gestalten, ohne dass man da jetzt gleich Schweißausbrüche bekommt.
Ich denke mal, da müssen einfach viele Dinge aufeinander kommen, dass wirklich dann am Ende etwas passiert, das für dich ultra gefährlich werden kann. Also klar, wenn du gerade in dem Moment auf diese Schlange trittst, die durchquert oder kreuzt deinen Weg, du siehst sie gerade nicht. Vielleicht bist du noch mit Flipflops oder naja, wie dein Guide unterwegs. Du siehst sie nicht. Sie beißt sich, weil sie sich ein bisschen ja, also verteidigt hat, ne? Also klar will sie nicht sterben, deswegen beißt sie so ihren Feind und dann liegst du dort mit deiner Verletzung, vielleicht mit etwas Blut und dein Smartphone ist gerade im Auto aus Versehen und du kannst nicht nach Hilfe holen. Und dann wissen wir nicht, was passiert, ne? Was würde passieren in dieser Situation?
Ja. Ja, alles tatsächlich möglich an Situationen. Das Ganze ist natürlich viele so, ja, Schicksalsmomente, sage ich immer wieder. Also es kann, wenn du da auf einmal den Weg lang gehst, kann dir was passieren, weil, was ich, die Brücke da vielleicht marode ist. Das sind alles Eventualitäten, die da natürlich eine Rolle spielen. Das ist schon richtig. Es ist ja auch so, das war nicht nur meine einzige Todesangst auf Amami. Amami war es ja fast gar nicht mehr, aber es gab dann, also hinzu war es noch relativ leicht, die Insel zu erreichen, aber Rückzug quasi die Insel zu verlassen, das war tatsächlich ein richtig schwieriger Kampf für mich.
Verlassen, aber in welcher Hinsicht? Also wolltest du am Ende Amami verlassen oder wolltest du diesen Areal verlassen oder wurdest du von dem Guide nicht wieder zurückbegleitet? Und wie es jetzt hier weitergeht, erfährt ihr in Part 2.
Wir sind Nico und Gio und gemeinsam sind wir
Abseits der Karte.